Heute im Gera Stadtgeflüster zu Gast der Gersche Musiker, Unternehmer und Coach Rocco Basler.
Als das mir übel wurde und ich Angst bekam, jetzt kommt gleich der nächste Titel, da musst du singen, da gehst du vorne ans Mikrofon. Und da ging so im Kopf los, was ist jetzt, wenn du jetzt brechen musst? Wenn du jetzt, also du machst dich total, das ist peinlich, du machst dich zum Löffel da und die Leute erwarten von dir, dass du eine mega Show hinlegst. Und dabei bist du innerlich am Zusammenbrechen, ja.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Rocco Basler blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, in denen er als ausgebildeter, natürlich auch studierter, selbstständiger Musiker in verschiedenen Bands gearbeitet hat, aber auch war er schon musikalischer Leiter von Musicalproduktionen, Theaterstücken und in Fernsehshows war er auch schon tätig. Besonders prägend war seine Zeit bei der bekannten Band Biba und die Butzemänner. Im Laufe seiner Karriere erlebte Rocco jedoch auch persönliche Herausforderungen, darunter körperliche und seelische Leiden sowie intensive Angstzustände, die ihn stark beeinträchtigten. Ein Wendepunkt war erreicht, als er nach mehreren Kreislaufzusammenbrüchen durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dann erkannte, dass er sein Leben radikal ändern muss. In unserem Podcast spricht Rocco sehr offen über diese schwierige Phase und die transformative Reise, die notwendig war, um sich aus diesem Tief zu befreien. Ein entscheidender Schritt war sein Lebenscut, der ihn unter anderem auf den Jakobsweg führte und zu einem völlig neuen beruflichen Weg inspirierte. Heute nutzt Rocco seine Erfahrung, um in seiner eigenen Praxis Menschen mit psychischen Belastungen wie Antriebslosigkeit, Stress, Panik und Ängste zu therapieren. Als Coach und Hypnotiseur hat er bereits vielen geholfen, ihre Symptome erfolgreich zu bewältigen. Aus dem inspirierenden Gespräch mit Rocco entstand zudem eine großartige Idee für unsere Fahrschule, die Entwicklung eines Videoseminars, das unseren Fahrschülern helfen soll, Prüfungsängste zu überwinden. Wir sind überzeugt, dass dieses Seminar eine wertvolle Unterstützung für viele sein wird. Ich hoffe, euch inspiriert die Podcast-Folge genauso wie mich. Gebt mir gern Feedback zum Gespräch und nun rein ins große Gefühls-Update mit dem Gerschen Rocco Basler. Auf geht's! Lieber Rocco, schön, dass du da bist.
Hallo Mike, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erzähl mal ein bisschen was für unsere Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen. Bist du Ur-Gerscher? Was hast du gelernt? Was hast du gemacht? Wo kommst du her?
Ja, ich bin wirklich in Gera geboren. Genau.
Und wie alt bist du jetzt? Darf man schon
ja,
fragen?
Ja, natürlich darf man fragen. Also ich bin noch 54, werde im Oktober dann 55, ja. Bin in Gera geboren, hier aufgewachsen in meinem Elternhaus und Musikschule gemacht. Ganz spannend und daraus hat sich dann auch mein Studium ergeben, Musikstudium. Ich bin dann ein bisschen weggekommen von Gera, bin umgezogen in Richtung Schmölln, Altenburger Land. Letztendlich hat es mich dann wieder zurück nach Gera versetzt, bin jetzt wieder in Gera ansässig sozusagen. War zwischendurch auch mal in München.
Und Musik, was hast du, studiert, hast du das oder?
Genau, ich bin dann fürs Musikstudium vorbereitet worden von meinem Lehrer, der wirklich fantastische Arbeit geleistet hat. Der ist übrigens ausgewandert, der ist gar nicht mehr da in Gera.
War die Musikschule in Gera?
In der Musikschule in Gera war ich tatsächlich.
Okay, ja. Und was studiert man da eigentlich bei Musikschule in Gera? Also hast du da ein spezielles Instrument oder?
Ja, ich bin Pianist. Also ich habe erstmal mit der Klassik angefangen. Das waren so 8 Jahre, die ich da gemacht habe. Da ist die Motivation ein bisschen runtergegangen, weil man als junger Mensch ja eigentlich mehr so das, was man im Radio hört, machen möchte. Und da kam dann ein neuer Lehrer an die Musikschule und da ist mein Vater dann sogar wieder zum Unterricht gegangen, weil der unbedingt mit Band arbeiten wollte. Sozusagen gab es dann schon Bandunterricht in Gera. Und ich war so ein bisschen neidisch. Ich sagte, oh, ich will das auch haben. Und dann durfte ich wechseln in die Popularmusikabteilung oder Tanz- und Unterhaltungsmusik hieß es damals, TUM-Abteilung.
Dein Vater, war der auch Musiker? Oder?
Ja, der war auch Musiker. Also jetzt nicht hauptberuflicher Musiker, aber er konnte Akkordeon spielen, hat Fagott gelernt und Klavier konnte auch spielen.
Also, das heißt also, eure musikalische ist Tradition in der Familie?
Die Tradition hat mit meinem Papa begonnen. Ja, davor eigentlich nicht so.
Obwohl ich ja sagen muss, also wenn du Klavier spielst mit den Mädels als junger Mann, das kommt doch gut, oder nicht?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Sänger doch mehr vorne dran steht und als Pianist oder Keyboarder doch dann eher in der zweiten Reihe steht und auch schon betrachtet wird, das stimmt, ja. Aber wesentlich auffälliger ist man doch vorne in der ersten Reihe.
Wenn man vorne ist.
Ja, ne? Genau.
Also die Frontleader sozusagen, ja. Die kennt man in der Regel. Aber du hast auch in einer Band gespielt.
Nach dem Musikstudium hat es mich tatsächlich auch wieder auf die Bühne gezogen. Ich habe dann angefangen, in einer Coverband zu spielen. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Dann eines Tages kam dann die Möglichkeit, bei einer Band, die gerade durchgestartet ist, anzufangen. Die wollten sich umorientieren und haben noch nach einem Keyboarder gesucht, weil die bis dato nur Gitarristen und Schlagzeug, Bass und Gesang hatten. Und die Band nannte sich Biber und die Butzemänner.
Ist ja in Gera bekannt.
Ist bekannt und die gibt es sogar noch, ja. Mhm. Also meine aktive Zeit war ja 1998 bis 2006. Eine Wahnsinnszeit, eine schöne, aufregende Zeit. Ich war damals auch noch recht jung.
Wo habt ihr überall gespielt?
Wir waren natürlich sehr lokal, sehr vertreten hier im Umkreis von Gera. Also ein Teil war ja aus Jena von der Band. Dann sind wir auch so ins Naumburger Land gekommen. Dresdner Ecke, Hoyerswerda, so auch Berlin oben. Ab und zu mal einen Abstecher nach Bayern runter.
Aber irgendwann ist ja was passiert, dass du sagst, okay, jetzt will ich irgendwie nicht mehr. Wie war das damals?
Es war eine verrückte Zeit mit vielen Auftritten, wirklich sehr straffen Plan, wenig Schlaf, sage ich mal. Oder dann auch, wir waren ja jung und haben auch viel Party gemacht, also nicht so auf den Körper geachtet. Und es war immer so, du musst funktionieren, du musst auf die Bühne, egal was ist. Also es zählt nur, wenn du einen Kopf unter den Arm hast, dass du nicht kommen kannst zum Auftritt. Das war so meine
Devise,
sag ich mal, oder die Devise von uns allen. Wir waren quasi unersetzlich, weil jeder hatte festen Part in der Band, jeder hat auch mal ein Lied gesungen, also ich auch, bin auch mal vorgegangen. Und da jetzt jemanden auf die Schnelle zu finden, der da einspringt, war nicht so einfach. Deswegen hieß es, ich muss es irgendwie schaffen, weiterzumachen. Mhm. Ja. Es ging dann so schleichend. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich ein bisschen empfindlich bin mit dem Magen, Darm und so. Habe dann öfter mal Bauchschmerzen gehabt und konnte es aber noch nicht so richtig orten, woher das kam. Ich habe dann, also die mich noch kennen von der letzten Zeit von Butzemännern, die wissen, dass dann immer eine Thermoskanne bei mir oben am Keyboard stand und dass ich dann die selbstgemachten Schnitten mit hatte, um nicht jetzt, über den Sommer gab es ja nur auf den Festivals nur Bratwurst und
Bier
und Steaks und so. Also da habe ich dann schon auf Ernährung geachtet, sage ich mal, weil es mir gesundheitlich nicht mehr so gut ging. Und dann fing das so nach und nach an und wurde immer beschwerlicher für mich. Ich weiß nicht, kennst du das so mit Bauchschmerzen, wie das ist? Das,
ja, also, so,
also das nimmt ja jegliche Motivation,
Konzentration.
Jegliche Kraft. Also das wurde immer mehr zur Quälerei für mich, dann gesundheitlich da auf die Bühne zu gehen. Und dazu kam eben auch, dass ich dann mehr und mehr Angst bekam. Das zeigte sich dann darin, dass mir übel wurde und ich Angst bekam, jetzt kommt gleich der nächste Titel, da musst du singen, da gehst du vorne ans Mikrofon. Und da ging so im Kopf los, was ist jetzt, wenn du jetzt brechen musst, wenn du jetzt, also du machst dich total, das ist peinlich, du machst dich zum Löffel da und die Leute erwarten von dir, dass du eine Mega-Show hinlegst und dabei bist du innerlich am Zusammenbrechen, ja. Mhm. Und das hat mich immer mehr eingefressen, sozusagen, dass ich wirklich dann Panik bekommen habe. Ich war dann froh, dass die Mucke rum war, dass ich es überstanden habe und dann kam am nächsten Morgen schon wieder, oh, am Freitag geht's ja schon wieder los. Da war ich schon die ganze Woche in heller Aufregung, wie kriege ich das hin?
Also mit Lampenfieber, wie man das so kennt, ja. Wenn jemand auf die Bühne geht oder so, hat das eigentlich nichts zu tun, oder? Das war schlimmer.
Das war schon eine richtige Angst. Lampenfieber kenne ich von der Musikschulzeit her. Mhm. Also, dass ich da jedes Mal aufgeregt war. Aber das spielt da mit rein, sage ich mal. Denn unmittelbar, bevor es auf die Bühne ging, steigt ja dieses Adrenalin und alles auch nochmal extra mit an. Das kommt obendrauf noch mit sozusagen.
Und hast du da trotzdem abgeliefert oder hast du dann schon gemerkt, scheiße, die Qualität, die ich so jetzt abgeliefert habe, war jetzt nicht so gut?
Das Erstaunliche ist ja, wenn man sowas hat, man will das nicht nach außen tragen, man will das nicht zeigen. Also ich wollte es nicht, ich wollte funktionieren, ich wollte immer gut drauf sein. Setzt man dann schon irgendwie eine Maske auf und es ist wirklich unglaublich, man kriegt das hin, auch wenn man kurz vor dem Auftritt noch über dem Klo hängt sozusagen, weil es einen wirkt und man glaubt, man überlebt den Tag nicht oder den Abend nicht. Wenn man dann gefordert ist, kriegt man es tatsächlich noch hin, mit letzter Kraft irgendwie und keiner bekommt es mit. Also ich war in der Zeit, war ich tatsächlich Meister im Verdrängen, ja, Meister im Verbergen, also immer Show, Show Must Go On sozusagen.
Haben deine Bandmitglieder das mitgekriegt?
Nur teilweise. Ich habe mich da auch nicht so geöffnet, sage ich mal. Das habe ich dann erst später gelernt, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass man sich selber so einen Druck macht, wenn man versucht, das zu verbergen, dass es besser ist, dass man wirklich auch offen darüber kommuniziert mit Leuten, die es verstehen.
Also du hast ja im Prozess dann hingelegt, daraus ist ja eigentlich dein neuer beruflicher Weg ist ja daraus entstanden. Also wann kam dann sozusagen der Cut?
Ja, also es wurde immer beschwerlicher und es musste irgendwie eine Lösung her. Ich lag dann wirklich nur noch zu Hause auf der Couch. Meine ganze Familie hat das mitbekommen, wie ich da gelitten habe sozusagen, wie ich nicht mehr hochgekommen bin, wie ich wirklich unter Schmerzen da lag, versucht habe, irgendwie mich bis zum Wochenende wieder fit zu machen. Und ich habe es natürlich erstmal versucht mit der Schulmedizin, da Diagnostik, da bin ich auch mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ich da zusammengebrochen bin und es wurde aber nie was gefunden.
Erklären wir nochmal zusammengebrochen, was das bedeutet. Wie kann man zusammenbrechen?
Ja, so richtig der Kreislauf, dass der Kreislauf zusammenbricht.
Ach so, okay.
Ich habe hyperventiliert und Panik bekommen und dann irgendwann macht der Körper dann einfach nicht mehr mit. Dann wird es schwarz vor Augen und dann brichst du zusammen sozusagen. Dann holt dich der Notarzt ab, päppelt dich wieder auf, du bist eine Woche im Krankenhaus. Also so ging es mir, wurde alles abgecheckt, was da ist und dann nach einer Woche habe ich mich dann wieder entlassen lassen, weil ich gesagt habe, ich lasse ja nicht alles mit mir machen. So, nee.
Aber geholfen hat dir die klassische Schulmedizin nur teilweise, oder?
Also ich das richtig verstehe. Also ich kann dankbar sein, dass es das gibt, sage ich mal, weil er mich tatsächlich wieder aufgepäppelt. Also da bin ich schon aufgefangen worden. Ja, aber letztendlich, das hat momentan geholfen, aber jetzt nicht um die Themen, die dahinter liegen.
Die Lösung war es nicht?
Die Lösung war es nicht, nein.
Also das war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich neu denken. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon diese Frage stellen kann, aber ich probiere es mal. Ja. Glaubst du, dass das vielen so geht?
Ich sag mal, gerade im Bereich Künstler, Musiker, das sind ja alles Menschen, die oftmals sehr feinfühlig, sensibel sind. Ich habe auf meinem Weg auch Leute kennengelernt, sehr begabte Musiker, die nicht mehr unter uns weilen, ehrlich gesagt. Die
damit nicht zurechtgekommen sind. Und was hast du dann gemacht? Also dann war ja, also dein beruflicher Werdegang war ja dieser Musiker, du hast damit auch dein Geld verdient und dann ging das nicht mehr. Wie ging dann die Reise weiter?
Also mein Plan war, ich wollte zwingend funktionieren. Ich wollte wieder dahin zurück auf die Bühne. Ich habe mich dann letztendlich geöffnet und habe den Weg zum Psychologen gesucht. Das war in meiner Familie ein No-Go. Ja, da war um Himmels Willen, da gehst du bitte nicht hin, was die da rumwühlen und was die da machen und so. Und deswegen habe ich immer erst versucht, das auf körperliche Ebene zu lösen. Mit anderer Ernährung, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr an frischer Luft. Aber das hat es ja nicht gelöst. So. Und dann habe ich tatsächlich den Weg gesucht zum Psychologen und wurde auf Angst hin sozusagen therapiert. Klassisch Verhaltenstherapie war das. Und das Interessante ist, dass der Psychologe mit mir autogenes Training gemacht hat. Kennst du das, Mike?
Nee. Ich bin wirklich da vollkommen unbeleckt. Ich habe das auch selber noch nie gemacht. Ich finde es spannend.
Ja.
Ich glaube, ich würde es auch gerne mal probieren. Also ich habe auch schon eine gewisse Sehnsucht, wenn wir uns vorher schon mal unterhalten, so irgendwie zu meditieren, weil ich ja eigentlich immer auch an bin.
Ja.
Und obwohl es mir auch Spaß macht. Also ich habe jetzt keine Markenschmerzen oder diese Dinge, ne? Aber so meditieren, das wäre schon auch mal spannend für mich, das wahrzunehmen. Ich glaube, das ist nochmal eine Bereicherung, aber aus der Lernsituation.
Also das autogene Training, das ist ja für mich eine Art Selbsthypnose. Das heißt, du gehst ja in deine eigene Vorstellungskraft hinein und lässt dann in deinem Körper bestimmte Effekte hervortreten. Also das heißt, lässt den Arm schwer werden, du lässt Beine schwer werden, du lässt die Gliedmaßen warm werden lassen. Also allein rein durch deine Vorstellungskraft kannst du wirklich spüren. Das heißt natürlich autogenes Training. Das heißt, es ist nicht gleich beim ersten Mal sofort alles da, sondern du gehst da langsam ran und trainierst das deinem Körper, dass du dann letztendlich irgendwann mal mit wenigen Vorstellungen schon da reingehst und das im Körper eine innere Ruhe erzeugen kannst. Also du kannst auch deinen Herzschlag verlangsamen, die Atmung, ja, darauf hast du Einfluss. Und das habe ich damals kennengelernt und habe ich auch wirklich sehr intensiv eingesetzt.
Wann war das? Also für wie viele Jahren?
Naja, also 2006 bin ich raus aus aus der Band. Genau, da fing die Therapie an und letztendlich habe ich ja die Erfahrung gemacht, ich wollte eigentlich, wie ich schon gesagt habe, dass mein Leben so weitergeht, dass ich wieder funktioniere, dass ich wieder auf die Bühne mit derselben Band und alles gleich weitermache. Ne? Und das Leben wollte aber, hallo du sollst dich mal bitte weiterentwickeln und nicht auf der Stelle treten und immer nur das machen, was du die ganze Zeit machst. Ja, das habe ich dann später erkannt und daraufhin wurde ich so ein bisschen wieder mutiger, weil ich wieder Kraft geschöpft habe, durch das autogene Training auch, endlich mal loszugehen, neue Schritte zu machen. Das heißt, es war quasi dann ein Cut da. Ich habe aufgehört bei der Band und habe mich neu orientiert.
Was hast du neu orientiert? Was hast du da genau gemacht?
Also zunächst erstmal habe ich mir die Zeit gegönnt, erstmal zur Ruhe zu kommen. Das ist ja eine Gewohnheit. Du bist auf die Bühne, dann zwischendrin hast du neue Lieder gelernt, dann hast du dich noch um Plakatierung gekümmert, um die Website und alles Mögliche. Also wir haben ja, wie sagt man das?
Fulltime-Job,
also rund die ganze Woche. Gab eigentlich keine Erholungsphasen, sage ich mal. Außer wenn wir dann wirklich Bandurlaub genommen haben und so. Ansonsten warst du auch immer on. Da erstmal wieder rauszukommen aus diesem Rad, erstmal wirklich weniger zu machen und den Kopf wieder frei zu bekommen, um neue Ideen, wie kann es jetzt weitergehen sozusagen.
Was ist dir da eingefallen? Also oder war denn der Psychologe, mit dem du gesprochen hast, das autogene Training, die Grundvoraussetzung des heutigen Unternehmens?
Nee, das war tatsächlich nur eine Station. Es ging dann weiter, dass ich mit der neu gewonnenen Energie, mit der neu gewonnenen Kraft dann geguckt habe, welche Art von Musik macht mir Spaß. Ich habe auch angefangen mal zu unterrichten, denn das habe ich im Studium gelernt, dass ich auch Musikpädagoge bin. Ich habe mich dann wirklich ein bisschen ausprobiert, die Band und das, die Musikrichtung und so. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich bin dann aber wieder an Punkte gekommen, wo ich sage, das läuft so nicht. Also wieder die Aufregung da und alles. Trotz des autogenen Drehens. Und mein Höhepunkt war dann, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich mal Leiter von einer Band. Da habe ich ein Musical angeleitet als musikalischer Leiter, habe die Band zusammengecastet und war auf Tour. Mhm. Richtig so Tourbus, raus aus dem Bus, auf die Bühne spielen, zusammenpacken, ins Hotel, nächsten Tag weiter. Und so ging es mal so 3 Monate lang. Und da war ich tatsächlich wieder total ausgebrannt. Also, und da war wieder so ein Punkt, wo ich sage, jetzt geht's hier auch nicht weiter. Und da waren für mich so 3 Optionen. Was kann ich machen? Ein Kloster war für mich so eine Option. Ich gehe mal in so ein Schweigekloster, mal nichts, wirklich den Kopf ganz leer. Das zweite war, ja, medizinisch, sage ich mal, in Tagesklinik zu gehen, um da mal Therapie mitzumachen. Und das dritte war Jakobsweg gehen. So, und da hatte ich damals das Buch gelesen von Habe Kerkeling, bin dann mal weg. Und das war für mich das Anziehendste von allen Sachen. Und das habe ich dann in die Hand genommen. Also ich war vorher immer so ein Mensch, der viel durchdacht hat, viel Konsequenzen, wenn ich das mache, was passiert dann? Und dann habe ich die Sachen nicht gemacht und weggelegt. Also ich habe mich nicht getraut, loszulaufen. Und das habe ich dann das erste Mal gemacht. Ich habe gesagt, so jetzt traue ich mich, jetzt gehe ich wirklich auf dem Jakobsweg, jetzt hole ich mir das Equipment und laufe da los.
Also hast du die komplett durch bis nach Spanien?
Nee, tatsächlich nicht. Es war so, ich lebte damals in Ponitz und bin immer so eine Runde spazieren gegangen und irgendwann habe ich mal so Schilder gesehen und denke, was ist das denn hier, so eine Muschel? Und da dachte ich, das ist doch Jakob. Aber ich habe gegoogelt. Ja. Ich wusste es damals noch nicht. Ich sagte, das ist Jakobsweg, der geht hier durch Ponitz durch. So, und das hat mich dann, habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja von der Haustür aus loslaufen. Und das war auch so mein Plan und ich habe schon ein bisschen von der Zeit geplant, wie weit komme ich denn, habe mir dann Bücher geholt und Videos geschaut, Equipment gekauft und dann bin ich so von Tilischanz hieß das, an der tschechischen Grenze, so durch den Oberpfälzer Wald nach Nürnberg, von Nürnberg nach Ulm, von Ulm nach Konstanz. Das war so das erste Mal, dass ich gelaufen bin. Das waren 4 Wochen, so 600 Kilometer, glaube ich, waren das.
Und als du dann zurückkamst, irgendwann musst du ja wieder was verdienen. Irgendwann musst du ja wieder irgendwas umsetzen.
Ja.
Nach Jakobsweg, was war dann?
Es war zunächst erstmal noch die Musik, aber ich hatte während dieses Jakobsweges, da ist man ja so ein bisschen auf spirituellen Pfaden unterwegs und gerade wenn man das Buch von Habe Kerkeling gelesen hat, dann erwartet man so ein bisschen so eine Erleuchtung, so, dass er eine Begegnung hat. Und es war so, dass ich bin ja immer so meine Route gelaufen am Tag und dann bist du irgendwann ja körperlich kaputt. Kommst zur Ruhe und es ist aber, der Tag ist noch nicht zu Ende. Du hast dann noch ein bisschen Zeit und meistens bist du auf dem Land unterwegs, hast jetzt auch nicht so viele Leute getroffen und da habe ich dann angefangen, mir Podcasts anzuhören. Oder was gesagt, das war Radio, was da noch, das ging noch mit meinem Telefon damals, da war noch so Antenne mit dran im Kopfhörer. Und da habe ich dann Interviews gehört mit interessanten Leuten, die übrigens Bücher geschrieben haben alle. Und da war einer dabei, da hat mich diese Lebenseinstellung total gefesselt. Also das, die Stimme, das zu hören, wie er das sagt, mit einer Begeisterung, also mit einer Lebensfreude. Und dieser Mensch ist Hypnotiseur.
Wer ist das?
Jan Becker.
Jan Becker. Hm.
Und ich kannte den bis dahin gar nicht. Ich hatte auch mit Hypnose nichts am Hut gehabt bis dahin. Und der hat mich total, also aber mich hat diese Stimme mitgenommen und diese Lebenseinstellung hat mich total geflasht. Und ich habe gesagt, das will ich mal kennenlernen. So, und war wieder zurück vom Jakobsweg und habe dann mal gegoogelt. Und da war tatsächlich in Leipzig war da auf der Bühne Vorstellung oder wie hieß das damals?
Seminar oder
so? Nee, es war richtig,
Eine Live-Show.
Eine Show.
Ne? Ach, eine Live-Show, so, okay. Genau,
eine Live-Show. Und da war ich noch sehr aufgeregt und so. Also ich weiß, ich saß im Publikum und das klopfte hier das, bis zum Hals hoch das Herz und ich dachte, hoffentlich bin ich hier nicht dran, oder? Aber ich bin dann, nachdem das die Show fertig war, war noch für Autogramme da, bin dann zu ihm hin und wollte mal schauen, was er denn anbietet an Seminaren und Ausbildung. Das war damals, also er war gut im Geschäft, sage ich mal, und es hat auch ordentlich was gekostet, die Ausbildung. Das war ich damals noch nicht so richtig bereit, aber hinter mir stand jemand und tippte mich an und sagte, sag mal, du siehst so aus, als hättest du Lust, das zu lernen mit der Hypnose. Ich so, ja, kommt drauf an. Wir haben am Wochenende ein Seminar. Es sind noch zwei Plätze frei. Ich sage, ich schlafe nochmal drüber und am nächsten Tag habe ich mich angemeldet. Und also das war irgendwie mittwochs war diese Show und am Freitag
saß ich. Wann war das ungefähr? Mal Zeitraffer, heute haben wir 2024.
10, 11 Jahre.
Ja, zurück. Okay. Und dann hast du das Seminar gemacht und das hat dich dann komplett geflasht.
Und da habe ich, ja, da war ich total weg. Innerhalb von einem Wochenende, was da schon alles möglich war, was wir alles schon gesehen haben, also das glaubt man ja sonst mit eigenen Augen nicht. Man denkt ja, wenn man so eine Show sieht, denkt man, ja, das ist, kann man ja alles irgendwie also einstudieren oder mit Leuten absprechen sozusagen. Ne? Aber unglaublich, was da möglich ist. Wir haben erstmal uns selber geübt, uns in diese Drangs hineinzuversetzen. Und dann haben wir Freiwillige gehabt, dann am Sonntag schon, die haben gesagt, also wir kennen das gar nicht, wir wollen das mal erfahren. Und dann sind die gekommen und dann haben wir mit denen also eine Levitation gemacht, das ist so, dass man den Arm schweben lässt, dass der automatisch alleine hochgeht. So, und da war ich so berührt, weil der Mann, der da saß, der ging der Arm hoch und es liefen die Tränen so. Der war so gerührt, dass das funktioniert, dass er so entspannt war und alles.
Und das hat dich, also ich sehe das ja jetzt gerade in den Augen an, dass dich das emotional voll getriggert hat.
Ja.
Aber das war dann der ausschlaggebende Punkt für deine neue berufliche Karriere.
Richtig, genau. Also ich war dann so angefixt, das zu lernen. Und jetzt haben wir erstmal die Grundlagen gelernt, da kannst du noch nicht viel machen, außer jetzt ein bisschen Entspannung hineinzubringen in Menschen. Ich wollte natürlich viel, viel mehr, weil ich ja auch selber körperliche Symptome hatte mit den Bauchschmerzen und so. Und da war ich ja auf der Suche nach eigener Heilung. Ich glaube, das geht den meisten so, die so Symptome haben und dass sie sagen, wenn ich das für mich schaffe, wenn ich das für mich erobere, dann will ich das unbedingt auch weitergeben. Dann kann ich da andere mitnehmen sozusagen als Vorreiter.
Und du hast heute, ich sage jetzt mal, eine eigene Praxis, wo du Meditation, Hypnose anbietest für Menschen, die auf der Suche nach Heilung sind. Also eigentlich bist du dein bester eigener Patient, wenn du so willst, ne? Aus der eigenen Geschichte. Und ja, heute bietest du das an, oder?
Ja.
Wo findet man deine Praxis?
Also ich habe in der Humboldtstraße eine Praxis, einen Raum zum Hypnotisieren. Aber durch diese ganze Corona-Zeit, die wir hatten, ist es ja mehr und mehr in auch online möglich geworden. Das habe ich vorher gar nicht für möglich gehalten. Also ich dachte immer, die Menschen müssen alle zu mir kommen und dann müssen die vor mir liegen oder sitzen und dann mache ich mit denen was und helfe denen. Und dann ging das ja auch nicht mehr, genauso wie Musik nicht mehr ging während der Corona-Zeit. Und da öffnete sich dann auf einmal der Markt für das Online-Business. Das heißt, mittlerweile habe ich Klienten, die auch in Österreich und in der Schweiz sind. Die können ja sonst so sein, also deutschsprachig. Also ich mache das deutschsprachig, die Hypnose. Obwohl das immer mein Traum war, auch in einer anderen Sprache das zu probieren. Aber so weit bin ich noch nicht.
Gibt es da Erfolgsgeschichten mittlerweile, außer jetzt deine eigene?
Also ganz am Anfang habe ich die Klassiker gemacht, also Nichtraucherhypnosen. Was ich nach wie vor auch noch mache, was natürlich auch eine enorme Lebensverbesserung für die meisten dann bewirkt. Oder sogar eine krasse Lebensveränderung, ja. Wenn Leute zu mir kommen, die 30 Jahre geraucht haben und die Zigarette hat da das ganze Leben bestimmt, ja. Also die Freiheit total eingeschränkt, weil sie immer irgendwie, mussten immer dran denken, ich muss was in der Tasche haben. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich kann den Job nicht machen, weil da kann ich nicht rauchen und so. Also totale Einschränkung, ne? Die Leute erfahren ein neues Lebensgefühl, eine neue Freiheit, dem sie von alten Gewohnheiten da sich befreien können durch die Hypnose. Jetzt mal was Aktuelles noch. Genau, ich habe auch Leute, die große Ängste haben vor Situationen, große Ängste vor Prüfungen auch. Also in der Regel mache ich da so 3 Sitzungen. Das sind Einzelsitzungen. Also man könnte auch eine Gruppe machen, aber ich mache mit Vorliebe eben Einzelsitzungen, weil ich dann ganz konkret auf die Person eingehen kann. Und dann können wir die Emotionen, können wir wieder ins Fließen bringen, weil wir haben da was Angestautes, das pocht immer wieder, es kommt immer wieder hoch, es triggert uns immer wieder an, dass wir das wirklich auflösen können und dass die Person dann mit einer gewissen Gelassenheit Situationen erleben kann.
Ängste, Stichwort Ängste, ich glaube, das geht ja vielen Menschen so. Also in unserer Gesellschaft ist ja Angst oft ein großes Thema, auch was die Zukunft angeht. Mhm. Ne? Gerade Zeiten wie diesen und so weiter. Krieg, ganze Thema. Lässt sich das über Hypnose bereinigen oder ist das nur eine Frage, wie ich damit umgehe, dann im Endeffekt?
An der Angst speziell ist ja nichts Schlimmes dran, sage ich mal. Eine Angst ist wie Freude auch eine Emotion. Du bist ja jetzt auch nicht den ganzen Tag immer nur in lustiger Freude. Emotionen kommen und gehen. Auch eine Angst kommt und geht und eine Angst hat auch ihre Funktion. Ne? Mhm. Also wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir ohne zu gucken über die Straße gehen und mir kann ja nichts passieren und platsch sind wir weg. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, diese Emotionen zu behalten, aber zu schauen, diese Angst, die ich jetzt vor einer bestimmten Situation habe, bewahrt die mich jetzt vor einem groben Fehler oder hindert die mich jetzt daran, dass ich weiter vorwärts komme, hindert die mich an der Entwicklung sozusagen. Ich mache das so in Hypnose, also ich plaudere euch aus dem Nähkästchen,
ja,
dass wir in Hypnose tatsächlich die Emotion zulassen. Wir gehen in dieses Gefühl hinein, in diese Angst hinein. Was hält sie fest? Wie kann ich sie wieder ins Laufen bringen, sodass ihr wieder fließen kann. Also die Angst kommt und ist sozusagen nichts mehr Schlimmes dabei, sodass ich sage, okay, jetzt ist eine Angst da, kann ich annehmen und die kann mir nichts antun, es kann mir nichts passieren. Ich lasse die wieder fließen und gehe trotzdem meinen Weg, auch wenn ich Angst oder Aufregung habe.
Wie viel Nichtraucher hast du schon jetzt auf den Weg gebracht?
Oh,
in den letzten 10 Jahren?
Das weiß ich, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich permanent nur Nichtraucher gemacht habe, sondern ich war ja offen für alle möglichen Emotionen, Aggressionen, Wut. Oftmals ja, wenn zum Beispiel ein Geschäftsmann, der kam zu mir und sagte, oh, wenn ich schon das Klopfen an der Tür höre, weiß ich schon, da kommt wieder jemand und hat ein Problem und das platzt mir der Kragen sozusagen. Ne? Sowas kam dann auch zu mir. Es gibt auch Leute, die kommen wie zu einer Art Massage regelmäßig sagen, ich brauche jetzt mal wieder so ein bisschen ein Pflaster, was mich so ein bisschen ruhiger macht. So, das hat mir immer gut getan. Also das gibt's auch. Es gibt Leute, bei denen sich das gelöst hat, sofort gelöst hat und die sagen, okay, jetzt ist es für mich fein, ich bin jetzt in Ordnung so. Und es gibt Leute, die sagen, ach, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit für mich.
Wir sind ja bald, glaube ich, Abi-Prüfung, wenn mich nicht alles, oder sind die schon vorbei? Nee, die müssten jetzt erst kommen. Aber vielleicht hast du so für die jungen Zuhörer, aber auch für alle anderen, die jetzt vielleicht eine Prüfung haben, weil du ja sagst, ja. Prüfungsangst.
Ja.
Wir wollen ja da auch was gemeinsam machen, haben wir ja schon besprochen zum Thema Prüfungsangst. Ja, ja. Also viele Fahrschüler haben ja auch Prüfungsangst. Und da wollen wir mal zusammen ein Videoseminar machen, um dem entgegenzutreten. Aber gibt es so einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer, den du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wenn es ums Thema Angst, Prüfungsangst, was kann man so vielleicht machen? Was Einfaches, weißt du, was du heute,
so
ein Pflaster. Ne?
Ein Pflaster sozusagen.
Aber gerne im Übrigen auch für den Raucher. Also vielleicht hast du da auch ein Pflaster. Ne? Für diejenigen, die jetzt zuhören und rauchen, sagen, ja, ich wollte schon immer aufhören. Ob du da irgendwie einen Tipp hast, geht sowas?
Also ich gehe erstmal auf die Prüfung ein oder auf die Angst ein. Was ich vorhin schon gesagt habe, die Angst, oftmals ist es so, dass man glaubt, dass die Angst etwas nicht Natürliches wäre, etwas Krankhaftes oder so, etwas, was man wegmachen muss. Es gibt jetzt 3 Dinge, die nicht funktionieren, die man aber häufig als Strategie benutzt, weil man eben keine anderen Möglichkeiten hat. Und wenn man das schon mal weiß, dass die Strategie nicht funktioniert, dann lässt man das schon mal weg, dann baut man schon deutlich Druck ab, sag ich mal. Also das eine wäre, dagegen anzukämpfen. Ich will das nicht haben. Also etwas, was gerade ist, was in deinem Körper aufsteigt, eine Energie, die nicht haben zu wollen, führt zu Druck, zu Gegendruck und das kommt dazu, dass es sich eigentlich noch mehr aufbauscht. Also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. So, das zweite wäre, zu ignorieren, zu sagen, nö, habe ich nicht, da tust du deinen eigenen Körper belügen sozusagen, weil der Körper sagt, hallo, ich spüre das doch, das ist dann deutliche Aufregung da. Also das Wegignorieren funktioniert auch nicht. Und das Dritte ist, sich dem zu ergeben, zu sagen, ich bin dem ausgeliefert, kann da nichts machen. Aber es geht immer, du bleibst Herr der Lage, das kannst du bei mir lernen sozusagen.
Und für den Raucher?
Für den Raucher.
Also ich sage mal ganz kurz was ja. zu mir. Ne? Ich okay. habe also früher wirklich viel geraucht und dann habe ich aufgehört mit einem Schlag. Aber irgendwie bin ich immer Raucher. Mich süchtigt, wie man so sagen kann, nach einem Zigarillo mit einer Tasse Kaffee oder auch einem guten Glas Rotwein und schön mit jemand anderem ein tolles Gespräch führen. Danach gelüstet es mich ständig. Ich mache es nur nicht. Mhm. Weil, wenn ich es mache, dann gibt es bei mir nur 0 oder 100. Ich würde dann wieder voll anfangen zu rauchen. Also ich habe das auch schon hinter mir. Mhm. So, gibt es irgendwie Tipps, wie ich damit umgehe, dass ich das irgendwie wegkriege?
Erstmal so, mich hat schon der Satz, bin eigentlich immer noch so Raucher. Also du bist ja nicht als Raucher geboren, oder?
Nee.
Also das ist eine Sache, die du dir antrainiert hast oder erworben hast sozusagen. Das heißt, die meisten Raucher, die zu mir kommen, gehen davon aus, dass sie abhängig süchtig sind. Mhm. Und ich erkläre dann erstmal, also bei einer Sucht ist das anders. Bei einer Sucht ist dann so, dass irgendwann der Stoff nicht mehr ausreicht. Du brauchst dann mehr, du musst die Dosis erhöhen und du kannst überhaupt nicht ohne. Also dein Körper würde dich nachts auch wecken, wenn der Spiegel sinkt, also Nikotinspiegel, ist aber nicht der Fall. Tatsächlich haben wir hier sozusagen eine antrainierte Gewohnheit. Und diese Gewohnheit ist verknüpft, also mit bestimmten Tätigkeiten, wie du jetzt sagst, verknüpft mit dem Kaffee, verknüpft mit der Wein. Geselligkeit und so weiter, mit dem Wein. Genau, und diese Verknüpfung machen wir mit der Hypnose, lösen wir diese Verknüpfung auf. Aber dieser erste Schritt, dass die Menschen erstmal wissen, ach so, mein Körper ist jetzt nicht abhängig, sondern ich mache das nur, weil ich das antrainiert habe, das geht auch wieder weg, ich kann das abtrainieren sozusagen oder auflösen. Das ist jetzt das Erste. Und jetzt für deinen Fall, was ist denn für dich wichtiger, dass du stolz auf dich bist und sagst, also ich bestimme selber, ich mache mich doch nicht abhängig von einer Zigarette und ich habe das vollkommen im Griff.
Na, ich empfinde da ehrlich gesagt, also wenn ich das gemacht habe, ich mache das jetzt schon ewig nicht mehr, weil es mir letztendlich nicht gut tut. Mhm. Ja, also das ist mir schon bewusst und deswegen habe ich es auch wieder gelassen, ja, weil ich gemerkt habe, gesundheitlich ist das eine gewisse Einschränkung. Aber es ist schon so ein Gefühl, dass das schon geil war. Mit einem Glas Rotwein, schönes Zigarillo, schönes, gutes Gespräch. Also wahrscheinlich verknüpfe ich das gute Gespräch und den Rotwein mit dem Zigarillo. Und das müsste ich irgendwie cutten, dass ich sage, es gibt eigentlich auch Rotwein und gute Gespräche ohne Zigarillo. Genau, was mir im Übrigen jetzt, was ich ja durchaus auch schon mache.
Ja,
ne?
Ja.
Wir beide gerade. Ich rauche ja jetzt nicht.
Ja.
Ja? Es fehlt zwar jetzt der Rotwein, aber...
Kennst du das auch? Wir haben früher gesagt, Rauchen fetzt.
Oder Rauchen ja klar, fetzt. Rauchen fetzt total.
Ja.
Das war absolut mega cool.
Ja,
ne? Ja, ich sag mal so, meine Eltern auch, die haben alle geraucht im Trabi, das war wie eine Hotbox. Also das, klar, das war so auch antrainiert.
Ja.
Naja, gut.
Ja, das stimmt, das sind auch so Sachen, wenn man das so von der Familie her, das ist ja auch, das schweißt ja zusammen und so. Ne? Wir haben alle das Gleiche. Und wie kannst du das neu verknüpfen? Mit der Hypnose kannst du das neu verknüpfen, kannst sagen, okay, was möchte ich jetzt mit der neu gewonnenen Zeit, mit der neu gewonnenen Freiheit anfangen, ne? Dass du das auch, du
reist. Also teilweise auch mit dem neu gewonnenen Geld. Das ist ja auch nicht ganz billig.
Ja, ja, ja.
Also könnte man ja auch was anderes machen damit.
Also da habe ich tatsächlich jetzt, also ich leite ja selber eine Ausbildung an. Also ich bilde auch Hypnotiseurinnen aus.
Mittlerweile aus, okay, cool.
Genau, mache ich online. Und da hat mir einer erzählt, wir waren auch gerade beim Nichtrauchermodul, hat mir einer erzählt, ihr Mann hat vor 15 Jahren aufgehört mit Rauchen und hat das Geld wirklich immer beiseite gelegt. Mhm. Und hat sich dann einen Sportwagen geleistet, ein Cabriolet. Und der ist stolz cool. Wie Bolle.
Also, ja, das ist natürlich cool.
Ja.
Gut, er hat jetzt die Verknüpfung aufgebrochen und hat sozusagen das Geld verknüpft mit dem Ziel in 15 Jahren. Ah, ist eine Idee. Ne?
Genau, und genau. Wenn man das dann so rein in die Sparbüchse und immer mit dem Gefühl, oh cool, da kommt mein Traum, meinem Lebenstraum immer näher. Ne?
Noch eine andere Sache habe ich, dein Buch Lampenfieber, Treibstoff für deinen Erfolg. Wann kommt's?
Ich hatte schon mal angekündigt, dass es bis Jahresende kommt. Das war letztes Jahr. Und dann kam wieder so viel dazwischen. Gib mir da noch ein bisschen Zeit.
So ein Podcast, der ja auch in die Öffentlichkeit geht, der bringt manchmal auch so Punkte, wo man sagt, außer du sagst, komm, ich lass mich da nicht stressen. Also ich mache das so wie, aber ich finde immer ganz gut, wenn man so ein Zeitfenster hat, weil ich finde, Mensch, das ist doch spannend. Alleine schon der Titel finde ich gut. Lampenfieber, Treibstoff für deinen Erfolg. Lampenfieber assoziiere ich immer mit was Negativem eigentlich. Ja, aber es ist auch gut, Lampenfieber, so wie du es jetzt sagst. Ne?
Ja, ja.
Und damit auch umzugehen. Ja, viele sagen, ich habe Lampenfieber, deswegen schaffe ich die Prüfung nicht, deswegen kriege ich das nicht hin, weil ich Lampenfieber, ich kann nicht vor 10 Mann reden, da kriege ich Lampenfieber. Ich habe jetzt aktuell einen Fahrlehrer bei mir, der genau diese Probleme hat. Ein super Typ. Da sage ich, Mensch, du bist ein cooler Typ, du kriegst das hin. Ja, ich habe so viel Lampenfieber, wenn ich vor der Klasse stehe. Ich sage, muss den nicht machen. Aber da Hilfestellungen zu geben, finde ich doch total super. Also, wann kommt's Buch?
Wann kommt's Buch? Ich habe tatsächlich einen Menschen jetzt kennengelernt, ein Gespräch gehabt, der aus Thüringen ist, ein Lektor ist. Also, und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe so gesagt, ja, man beginnt so mit einer Begeisterung und hat so schon grob im Überblick, was man da alles reinbringen will, beginnt zu schreiben und dann kommen so andere Sachen und dann, also kommt das Leben quasi dazwischen, zwischen so einem Buch und dann sinkt so ein bisschen die Motivation auch, weil man nicht weiter vorwärts kommt, dann beschäftigt man sich mit anderen Sachen. So, und jetzt habe ich mit dem gesprochen und er hat gesagt, du, das ist normal. Du musst dir die Zeit reservieren. Du sagst, okay, am Donnerstag von 10 bis 14 bin ich nur für mein Buch da. Dann habe ich gedacht, okay, also das könnte es jetzt wirklich vorwärts bringen, weil ich will es wirklich auf den Markt bringen oder will es wirklich veröffentlichen. Ich habe ja schon mal so einen kleinen Versuch gemacht. Es gibt ein kleines E-Book von mir.
Mhm.
Da geht es um Embodiment, also mit dem Körper etwas zu machen. Das heißt, für Leute, die ständig im Kopf kreisen, die Energie aus dem Kopf wieder in den Körper reinzulenken. Also einfach mal Reset, sag ich mal, im Kopf zu machen, indem man wirklich in den Körper hineingeht. Und da habe ich so ein kleines Buch mit 5 Übungen, habe ich selber mal als E-Book veröffentlicht.
Wo kann ich das kriegen? Also
bei Amazon.
Bei Amazon, okay.
Cool. Darf man hier Werbung machen?
Na klar, kannst du doch machen, freilich. Okay, also für den, der es interessiert, Amazon kann man das kaufen.
Ja.
Was sind so deine zukünftigen Ziele? Was hast du jetzt noch vor? Also finde ja auch deine Stimme, denke die Zuhörer geben mir recht, die ist auch extrem angenehm, wo wir erstmal miteinander telefoniert haben, fand ich schon super. Also ich denke, dass da sehr viel wirkt. Was sind da so deine Ziele für die Zukunft?
Meine Ziele für die Zukunft? Na, das Buch wäre natürlich ein sehr gutes Ziel. Ja, ich möchte da wirklich sehr viele Menschen unterstützen und erreichen. Nicht nur jetzt Künstler. Mit dem Lampenfieber, Treibstoff für deinen Erfolg, bin ich ja erstmal so auf Künstler rausgegangen. Ich möchte es aber gerne erweitern, dass wirklich jeder davon was hat. Weitere Ziele wären, ich möchte das doch irgendwie kombinieren mit der Musik, die ich gemacht habe. Also das habe ich ja immer noch, mache ich trotzdem noch, obwohl ich jetzt vorrangig eben im Coaching- oder Hypnosebereich tätig bin. Dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, das miteinander zu kombinieren und möglicherweise eben auch auf die Bühne die Hypnose mit hinzubringen. Weil oftmals hat die Hypnose durch bestimmte Bühnenprogramme ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen. Also ich habe das häufig, dass Leute zu mir kommen oder dass ich Leute anspreche, die mich auch kennen und die sagen, machst du das noch mit der Hypnose? Ich sage, ja. Und ach, das ist nichts für mich. Nee, also da wird man ja irgendwie manipuliert oder wird Wissen aus mir herausgesaugt, meine Kontonummer und so ein Quatsch. Ja. Solche Vorstellungen kursiert da in den Leuten, in den Köpfen der Menschen, um das auch mal wieder zu rücken, was denn da alles möglich ist. Also wie du dein Leben drehen kannst, wie du selber bestimmen kannst über dein Leben.
Ja, also sehr, sehr spannend. Gibt es vielleicht zum Schluss noch was du der Community mitgibst?
Was ich auch selber gelernt habe. Losgehen. Wenn du Ideen hast, verrückte Ideen, geh sie an und tu es nicht vorher zerdenken und sagen, nee, das wird nichts, sondern gehe da wirklich hin, mache das, trau dich, denn der Weg entsteht ja im Gehen, ja, und nicht durch das Überlegen, sondern es kommen da irgendwelche neuen Sachen, Herausforderungen. Ich habe den Mike kennengelernt, ist ja nicht geplant gewesen, ne? Es ist so, hat sich ergeben dadurch, dass ich eben auch losgegangen bin.
Wunderbar, danke dir, lieber Rocco, dass du hier bei uns zu Gast warst und ich wünsche dir natürlich alles Gute, bleib so, wie du bist, sagt man ja immer, ja, und ja, alles Gute dir. Und deiner Familie danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, lieber Mike.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.